you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Solidarische Landwirtschaft, dem Podcast, produziert von der Gartenkoop Freiburg über die Ereignisse im Umfeld der solidarischen Landwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Ja, wir haben heute Folgendes für euch vorbereitet. Wir werden uns gleich zum Anfang der Sendung mit Jochen Fritz von der Kampagne Meine Landwirtschaft unterhalten. Und zwar geht es dort um ein Protestcamp in Wietze, wo die größte oder eine der größten Hühnermastanlagen Europas gebaut wurde und teilweise schon in Betrieb ist. Weitere Details werden wir gleich von Jochen Fritz hoffentlich erfahren. Wir werden versuchen, ihn auf dem Handy zu erreichen. Dann gibt es für diejenigen, die auch unter der Woche schon Radio Dreieckland gehört haben, natürlich das Thema des Klimacamps, das gerade im rheinischen Braunkohlerevier stattfindet. Dort haben sich hunderte Aktivisten versammelt, um gegen die klimaschädliche Energiequelle der Braunkohle und die landschaftszerstörende Auswirkung dieser Fördermethode eben protestieren. Ab morgen, also ab dem 28. August, findet dort auch das Reclaim the Fields Camp statt. Reclaim the Fields, ein internationales Netzwerk von jungen Bäuerinnen und Bauern, beziehungsweise diejenigen, die das noch werden wollen. Dort geht es vor allem um Zugang zu Land und auch die Frage des Saatguts und die Kommerzialisierung jeglicher Bereiche, die mit Lebensmitteln Erzeugung zu tun haben, spielen dort eine große Rolle. Dort geht eben morgen das Reclaim the Fields Camp los, wird so 4 Tage Überlappung geben mit dem Klimacamp und in diesen Überlappungstagen sind auch Aktionstage geplant. Dazu, wie gesagt, ein Interview, das wir gestern aufgezeichnet haben mit dem Pressesprecher bzw. einem Mitglied des Pressekomitees vom Klimacamp. Gegen Ende der Sendung werden wir uns mit Pferden in der Sulawi Kassel beschäftigen. Das Projekt in Escherode, er hat dort statt normalen Traktoren, wie sie heute in der Landwirtschaft genutzt werden, arbeiten die mit Pferden und der Jürgen von der Landwirtschaft dort wird uns berichten, was für Erfahrungen sie mit dieser Methode gemacht haben. Im Studio heute in Radio Dreieckland sitzt der Fabian. Ich bin heute alleine. Die Sommerpause hat auch die Gartenkoop ereilt. Unsere Genossen Volker und Luciano haben sich nicht gemeldet, jetzt um hier dabei zu sein, live bei Radio Dreieckland, beziehungsweise für den Podcast dann auf www.gartenkoop.org/radio. Dort könnt ihr auch die alten Folgen von Logbuch Solidarische Landwirtschaft nachhören. Ja, wir haben schon gesagt, oder beziehungsweise Wolf hat es mal wieder gesagt, in unserem Jingle, das Schöne in der solidarischen Landwirtschaft ist, den Kapitalismus abzuschaffen. Dazu gibt es auch einen Song, den ich euch spielen will, von David Rovix, der Singer und Songwriter, der auch schon 2-mal bei Events der Gartenkoop gespielt hat. Er ist derzeit in einer Tour in Australien, in Down Under, nachdem er sich tagelang bemüht hat, beziehungsweise auch wochenlang, wenn man Neuseeland mit einbezieht. Er hat versucht, ein Visum zu bekommen. Er war in Tokio, hat versucht, in Neuseeland ein Visum zu bekommen, dann in Australien ein Visum zu bekommen, um dort seine Konzerte zu spielen. Das ging alles etwas lang. Für Neuseeland hat er im Endeffekt nie eins bekommen. Und in Australien musste er auch mehrere Hürden überwinden. Die Überwachung der Sicherheitsorgane trifft eben auch Künstler und Künstlerinnen, die sich kritisch zum System äußern. Deswegen System, kick it while it's down. Hau drauf, solange es unten liegt.
I'd say the verdict now is clear. Capitalism really sucks. Privatizing everything for years left most of us out of luck. The dreams most of us once had are dead. The jobs around don't pay. Heck, I barely have a roof over my head. And I've heard most of my neighbors say, if this is the glory of the market, Tent City, USA, then let's take this powder keg and spark it. After all, it's the American way. Let us now look through a different prism. Let us work for the common good. Let us put an end to capitalism. system. Let us do now as we should, and kick it while it's down. 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 The capitalists are parasites, the bane of society. They don't give a crap for human rights. All they care about is money. The billionaires buy the Congress, then they make up all the rules. So if voting is no way to seek redress, then we must use other tools. And kick it while it's down. 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 The country is in drought, burning up and blowing away. It's a climate crisis, there's no doubt, but be that as it may. The market says it's time to drill for oil. The market says cut down all the trees. The market says build pipelines beneath the soil. But in recent years, the market's on its knees. So kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. While it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. We need solar panels, not coal mines. We need food, not bombs. But the market doesn't care about the bread lines or your hungry mom. The market only cares about the market. What's behind the guarded gate? So you can take your limousine and park it, trade it in for a welfare state. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down.
David Rovix mit seinem Song Kick It While It's Down von seinem Album Everything Can Change, eines seiner zwei Alben, die er in den letzten drei Monaten veröffentlicht hat. Ein sehr geschäftiger Mensch. Im Moment befindet er sich, wie gesagt, auf Tournee in Down Under in Australien und wird auch auf der Rückreise wieder auf dem alten Kontinent vorbeischauen. Jetzt werden wir eine kleine Planänderung durchführen. Ich hatte ja angekündigt, dass wir uns mit der Kampagne Meine Landwirtschaft unterhalten. Dort ist aber im Moment leider nur die Mobilbox für uns erreichbar. Deswegen ziehen wir einfach den Beitrag vor über das Reclaim the Fields Camp in Mannheim im Rheinland, die sich dort, wie gesagt, gegen das rheinische Braunkohlerevier wehren. Das Klimacamp hat schon zum dritten Mal oder findet zum dritten Mal statt. Es hat schon die letzten zwei Jahre auch stattgefunden und damals gab es nie wirklich große Probleme mit der Anmeldung, aber dieses Jahr hat die Polizeibehörde die Versammlung sehr weit eingeschränkt mit Auflagen. Es wurde unter anderem gesagt, dass jegliche Zelte, die zum Übernachten aufgebaut werden würden, nicht zur Versammlung gehören und deswegen nicht durch das Versammlungsrecht gedeckt sind. Das heißt, das Camp wurde de facto verboten. Ja, wie sich die Polizei, die Klimacamp-Organisatorinnen haben sich dann mit einer Beschwerde im Verwaltungsgericht gegen diese Maßnahme, gegen diese Auflagen gewehrt, haben gesagt, wir wollen mit dieser Klage haben sie gefordert, dass die Auflagen erstmal ausgesetzt werden, bis die Rechtsmäßigkeit gerichtlich überprüft ist. Das Gericht hat diese Klage abgewiesen bzw. die Auflagen bestätigt. Und dann haben wir uns gestern unterhalten mit Peter von der Pressestelle, wie denn jetzt diese Auflagen umgesetzt werden und was für Konsequenzen das für das Klimacamp hat, das gerade im Rheinland stattfindet.
Wir hatten uns letzte Woche schon unterhalten über die rechtlichen Schwierigkeiten, die ihr hattet, das Camp überhaupt anzumelden bzw. durchzuführen. Kannst du uns erstmal berichten, wie es denn jetzt am Wochenende lief? Durftet ihr eure Zelte aufstellen und hat die Polizei sich auch überzeugen lassen, dass diese großen Zirkuszelte zur Abhaltung der Versammlung notwendig sind?
Ja, auf jeden Fall waren die Vorstellungen ja ziemlich unterschiedlich, wie auch das Gerichtsurteil letzte Woche ausgelegt wurde. Die Polizei hat natürlich verhindert, die Workshop-Zelte aufzubauen. Das heißt, die mussten auch alle wieder abgebaut werden, die schon standen. Derzeit ist es so, dass es ja ziemlich regnerisches Wetter jetzt am Wochenende gab. Die komplette Obstwiese, wo das Klimacamp die letzten Jahre stattgefunden hat, ist leer. Das bedeutet, alle Zelte sind abgebaut hier, bis auf ein Infozelt und ein Technikzelt. Das sind die einzigen, die stehen bleiben durften. Und der Rest des Klimacamps ist so ein bisschen ausgewichen auf eine Nachbarwiese.
Und das ist in unmittelbarer Nähe zu der geplanten Wiese? Also es muss jetzt niemand irgendwie extra woanders anreisen oder so, ne?
Nein, das Klimacamp findet sozusagen einfach nur 10 Meter über den Weg statt. Das Problem ist natürlich, dass die Wiese nicht dieselbe Größe hat so wie die alte. Das heißt, es ist ein Bauer, auf dem seinem Feld jetzt ein Teil des Camps stattfindet. Und der Raum ist sehr begrenzt.
Trotzdem haben Aktionen stattgefunden am Wochenende. Kannst du uns berichten, was sich zum Beispiel gestern zugetragen hat mit der Hausbesetzung und wie das abgelaufen ist?
Ja, als Reaktion auf diese massiven Einschränkungen gab es eine Hausbesetzung in dem Dorf Mahnheim, dort, wo auch das Klimacamp stattfindet, so circa, ich würde mal sagen, 500 Meter entfernt. Dort haben unabhängige Aktivistinnen ein Haus besetzt im Sinne, dass dort Workshop-Räume zur Verfügung stehen können, Leute irgendwie übernachten können, die selber kein Zelt mitgebracht haben. Und das ist ein leerstehendes Haus und wurde sozusagen dann dieser Nutzung zugeführt. Da hat auch ein Workshop stattgefunden, der sich in erster Linie mit dem Thema oder dem Zusammenhang zwischen Macht und Umweltzerstörung auseinandersetzt. Was natürlich passend zum Thema ist, wenn man sieht, mit welchem Einfluss hier RWE das Klimacamp versucht zu verhindern.
Und war jetzt dieses Haus auch ein, also ist dieses Haus auch ein Haus, das praktisch entmietet wurde, weil Mannheim eben umgesiedelt werden muss?
Also es ist sicherlich so, dass das Haus nicht weiterverkauft wird, da eben da dieses ganze Dorf ja letztendlich die nächsten Jahre weichen muss.
Jetzt abgesehen von den rechtlichen Drohungen und Drohgebärden, die RWE und die lokalen Behörden jetzt irgendwie aufgefahren haben, gab es auch an einer anderen Propagandafront Aktivitäten vergangenen Wochenende. Ihr habt dazu eine Gegendarstellung zum Sonderhefte Dialog braucht Respekt von RWE auf eurer Website gepostet. Was hat es mit dieser Informationsbroschüre in Anführungsstrichen auf sich?
Naja, es ist eine Informationsbroschüre, die auf circa 15 Seiten dem Protest, der die letzten Jahre ja stattgefunden hat, unter anderem auch die Besetzung des Hambacher Forstes, die Wiesenbesetzung, aber auch die Klimacamps, unabhängige Aktionen zwischen dem Ganzen so ein bisschen diffamiert hat, auf eine ganz krass polemische Art und Weise. Da wurden Professoren eingeladen, die unter anderem für das Institut für Wirtschaft arbeiten und halt ganz stark solche Großprojekte und wie zum Beispiel von RWE, aber auch Stuttgart 21 unterstützen. Und dort so ein bisschen aufgezeigt, inwiefern dieser ganze Protest sich aus gewaltigen, tätigen Aktivisten besteht und inwiefern nur ein Protest, der sozusagen Lichterketten und kleine Demonstrationen am Rand irgendwie erlaubt sein sollen. Und natürlich nicht, was die rechtlichen Bedingungen RWE irgendwie diesen Tagebau weiterzuführen in Frage stellt.
Ja, interessant fand ich auch die geforderte oder der Vorwurf, dass die Aktivistinnen nicht zu Gesprächen bereit seien und auf der anderen Seite die Schaffung von Fakten durch RWE, indem sie eben einfach alles abbaggern. Also im Endeffekt, die warten ja auch nicht, bis das Gespräch zu Ende ist, die arbeiten ja auch einfach weiter.
Vielleicht ja, die rechtliche Grundlage vielleicht, worauf sich RWE hier auch mit dem Hambacher Tagebau richtet, stammt von 1974 und unter anderem findet man in der Broschüre so Sätze wie, man solle sich doch vorzeitig bei so Großprojekten drum kümmern, um die Bevölkerung zu überzeugen. Was natürlich mit dem Datum so ein bisschen ad absurdum geführt wird.
Vielleicht jetzt noch zum Ende des Interviews einen Ausblick auf die nächsten Tage. Du hast schon gesagt, es ist ein bisschen regnerisch, aber wie ist die Stimmung auf dem Camp? Was erwartet potenzielle TeilnehmerInnen, wenn sich jetzt jemand entscheidet, zu euch zu fahren?
Also derzeit ist natürlich noch ein bisschen regnerisch und die ganze Situation ein bisschen angespannt, weil die Zelte ziemlich eng stehen. So. Wir hoffen, dass sich das die nächsten Tage ein bisschen lockern wird. Es soll auch wieder gutes Wetter geben. Und dann am nächsten Wochenende oder dieses Wochenende jetzt dann finden die Aktionstage statt zusammen mit dem Reclaim the Field Camp. Dort geht es hauptsächlich sowas um solidarische Landwirtschaft, inwiefern das Land verteilt, wer produziert für wen. Und das ist ein europaweites Netzwerk. Und mit denen zusammen sollen halt einfach Aktionen stattfinden hier im Rheinischen Braunkohlerevier. Genau.
Okay, dann sage ich mal vielen Dank. Wir werden, denke ich, auch in den nächsten Tagen weiterhin dranbleiben. Euch ein schönes Camp so lange, bis wir das nächste Mal uns unterhalten. Und einen schönen Tag noch.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.
Und das Versprechen haben wir auch gehalten. Wir haben heute gerade nochmal mit dem Camp telefoniert. Es sind mittlerweile, oder gestern bei der FOKÜ am Abend, sind 300 Essen ausgegeben worden. Das heißt, die Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat sich multipliziert. Die Wiese wird mittlerweile wirklich, wirklich eng und ein paar Workshop-Zelte sind auch schon in Richtung, ja, der Versammlungswiese sozusagen zurückgewandert, um mehr Platz zu schaffen für Zelte, wo die Leute drin schlafen können. Am morgigen 28. August, wie gesagt, beginnt das Reclaim the Fields Camp. Es werden noch einmal hunderte Aktivisten und Aktivistinnen aus ganz Europa erwartet. Ich war vor 2 Jahren am Reclaim the Fields Camp in Rumänien und da waren TeilnehmerInnen aus Portugal, England, Frankreich, Schweden, Polen, Serbien, Italien. Es ist also wirklich ein europäisches Treffen. Übrigens gibt es dazu auch einen sehr interessanten Beitrag auf der Website von Radio Dreieckland, wie sich das europäische Netzwerk von Reclaim the Fields mit der Vielsprachigkeit bei diesen Treffen auseinandersetzt. Also die Frage ist im Endeffekt, wie können wir garantieren, dass auch Menschen teilnehmen können an den Treffen, die nicht dieser imperialen Sprache Englisch oder die es ja oft verwendet wird dann bei internationalen Treffen mächtig sind. Da gibt es ein autonomes Übersetzungskollektiv. Jetzt mal schauen wir mal, warten mal ab, wie die Entwicklungen werden bei unserem Gespräch, angekündigten Gespräch mit der Kampagne Meine Landwirtschaft. Vielleicht hört ihr dieses Interview zur Mehrsprachigkeit noch bei der Sendung hier im Logbuch Solidarische Landwirtschaft. Jetzt spielen wir erst nochmal einen Song und zwar auch wieder von David Rovix. Der Titel ist Sunshine und es ist eine kleine Liebesgeschichte aus der Vor-Facebook-Zeit.
Met you in a chat room on the web, discussing war and peace. The relationship of land disputes, climate and other indices. It was your punctuation that first made me want to see your face. But this was before Facebook, that's how it was back then in cyberspace. Then one night I fell asleep and woke up having dreamed. The world had shifted a bit, things weren't as they seemed. And when I googled sunshine, you came up first page, first line. Strange to feel nostalgic for someone I never met. I'd never seen your picture, but I'd think of you and sweat. But then there came the conference where you and I would both present. And we had lunch together on the campus in a tent. And in person you shone brighter even than on my computer screen. I was almost 40 then, but I felt about 13. And when I googled sunshine, you came up first page, first line. That was a long time ago. Well, now here we are. I'm driving down the highway, wishing you were in the car. But I know when I get home, you'll be standing there, glowing with the warmth of a little solar flare. And later when you're sleeping, I'll look at you and sigh. I'll wonder how there ever came to be such a thing as you and I. And when I googled sunshine, you came up first page, first line. When I googled sunshine, you came up first. first page, first line.
Und das war nochmal David Rovix mit dem Song Sunshine, die Liebe in der Pre-Facebook-Zeit. Da ging es nicht einfach mal darum zu fragen, wie ist dein Facebook-Account, oder denn findet man die Person einfach nicht mehr so einfach. Aber naja, hat er auch was Schönes. Was Schönes hat auch die nostalgische Vorstellung der Prä-Traktor-Zeit sozusagen. Wie wurde eigentlich Landwirtschaft gemacht, bevor es PS-starke Maschinen gab? Und wäre das theoretisch noch eine Alternative, wenn das absehbare Ende der fossilen Brennstoffe eintritt, beziehungsweise es geht ja weniger um ein absolutes Ende der fossilen Brennstoffe, sondern eher darum, dass die eben immer weniger werden. Und ja, ich glaube, er sagt es dann später auch, der Jürgen, wenn der Kraftstoff sehr teuer ist, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr in Traktoren verbrannt, um Lebensmittel herzustellen, sondern in irgendwelchen Bentleys oder Ferraris von den Leuten, die sich es eben leisten können. That's capitalism. Genau, deswegen haben wir uns mal mit Jürgen unterhalten, beziehungsweise das Interview führt Luciano, mein Kollege, der letzte Sendung auch dabei war und auch den Film Die Strategie der krummen Gurken mitproduziert hat. Und er hat eben den Jürgen bei einem Besuch, ich glaube, das war rund um ein Treffen des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft, da hat er ihn mal interviewt und ihn gefragt, wie es denn ist, mit Pferden in der Landwirtschaft zu arbeiten. Er beginnt im Prinzip mit der Frage, in welcher solidarischen Landwirtschaftsinitiative Jürgen eigentlich tätig ist, und von dort entwickelt sich das Interview. Viel Spaß damit.
Das heißt SolaVie Kassel und besteht aus zwei Gärtnereien. Einmal die Gärtnerei Wurzelwerk, das ist ein Teil der Lebensgemeinschaft Gastwerke in Escherode. Und der andere Teil dieser SolaVie ist die Gärtnerei Rote Rübe, ein Teil der Lebensgemeinschaft Kommune Niederkaufungen.
Also hier bei dem Treffen des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft hast du uns einen kurzen Clip gezeigt, und da haben wir gesehen, dass ihr einen Teil der Bodenbearbeitung und auch der Kulturpflegen mit Pferden macht. Und so auf den ersten Blick denken viele Leute, das ist total anachronistisch oder irgendwie Landwirtschaftsromantik. Wie siehst du das? Wie kamt ihr dazu, mit Pferden das alles zu machen?
Ja, ich bin dazu gekommen, weil Petra die Pferde mitgebracht hat, und ich fand das genauso, eine ganz alte Geschichte von früher, da kannte ich das noch, aber das hat nichts mit der Landwirtschaft von heute zu tun. Aber ich fand es angenehmer, noch mit Pferden zu arbeiten, gemeinsam was zu machen, angenehmer als auf denen rumzusitzen, mit denen zu reiten. Da bin ich eher ein großer Feind von. Ich komme aus dem Kreis Warendorf. Viele kleine Höfe werden von Reiterbonzen aufgekauft. Die haben dann ihre Ponys da und ihre Reitpferdchen und machen aus den Höfen kleine Bonanza-Zäune drumherum. Die Landwirtschaft verschwindet und da sitzen dann nur noch die Bonzen in ihren kleinen renovierten Fachwerkkotten und halten ihr Reitpferdchen. Und ich fand immer, wenn auf dem Pferd hinten was Unförmiges drauf muss unbedingt, dann hätte der liebe Gott ein Kamel draus gemacht. Und ja, das war überhaupt nicht stimmig. Aber durch die Anfänge mit diesem Pferd zu arbeiten, das auszubilden, ist mir der Boden ganz anders erschlossen worden. Ich habe gemerkt, was ist da los? Ich muss selber an den Holmen stehen. Und durch die Holme kriege ich quasi selbst durch den Boden durch und spüre genau, was da los ist. Beim Trecker qualmt es einmal kurz, und dann habe ich gar nicht gemerkt, und dann ist irgendwie eine Verdichtung und ein Strukturproblem. Und wer dem Boden nah sein will und dem, was mit dem Boden und im Boden passiert, der muss Pferdearbeit machen, das ist ganz klar.
Wie schwer war für dich dieser Schritt so als Traktorlandwirt, sagen wir, zum Pferdelandwirt? Wie groß ist da die Umstellung und die Anpassung, die Anlernung oder so?
Ja, schwer. Eine Frage ist immer schwer und Erkenntnisgewinn. So, ich habe mich auch in der Schule immer schwer getan mit dem Lernen. Und aber andererseits ist es ja toll, wenn man wieder was weiß. Und da bin ich ja jetzt auch rausgewachsen. Im Moment mache ich eigentlich nur noch Sachen, weil die mir Spaß machen. Und das ist ein Ansporn für mich, die Sachen, die ich bisher mit einem Traktor erledige, irgendwie auch mit einem Pferd geregelt zu kriegen, den Boden zu entwickeln und einfach mal zu versuchen, geht es nicht irgendwie auch mit einem Pferd? Und da stehe ich ja nicht alleine da. Es gibt viele Leute, die wollen zunehmend mit Pferden arbeiten, und Petra und ich sind auch in der IGZ engagiert, in der Interessengemeinschaft Zugpferd. Da gibt es einen Arbeitskreis Landwirtschaft. Es gibt eben auch viele Holzrücker und sowas in der Art und Kutschenfahrer, aber es gibt eben auch noch Bauern, und das machen die im Arbeitskreis Landwirtschaft, beschäftigen sich viel mit diesen Dingen. Und Ja, da werden einfach modernere Geräte wieder entwickelt für die Pferdearbeit. Und das ist ja einfach in den 50er Jahren stehen geblieben. Da hat man nichts mehr für die Pferde entwickelt, quasi nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern nur noch Traktorlandwirtschaft gemacht. Mhm. Ganz grober Abriss wäre so, der Krieg ist vorbei, ganz viele chemische Sachen sind übergeblieben als Giftgas und was weiß ich. Ich habe selber noch gelernt, mit Terrabol umzugehen als Bodenentseuchungsmittel. Das war vorher Zyklon B, was in den Gaskammern verwandt wurde. Und die ganzen anderen Dünger und so weiter, das sind Abfallprodukte aus der chemischen Kriegsführung. Die ganze Motortechnik, Allradtechnik, Kettentechnik kommt von den Panzern und die hat man dann in der Landwirtschaft angewandt. Der deutsche Bauer im Felde unbesiegt.
Okay.
Ja, und heutzutage, wenn die einen sehen, wie man da mit einem Pferd arbeitet, dann fahren die mit gigantischen Monsterschleppern da vorbei und grinsen sich eins und denken, das soll irgendwas sein. Mhm. Was sie verkennen ist, dass sie einen großen Irrtum aufsitzen, weil die größte Fläche in Deutschland wird immer noch mit Zugtieren bewirtschaftet. Das ist in Afrika so, das ist im Ostblock in weiten Teilen so, das ist in Indien, Indonesien, überall da ist es so. Und einfach, weil die Leute sich den Diesel, die Maschinen, die Riesentechnik nicht leisten können. Und wenn die sich das leisten würden, würden die Produkte gar nicht so viel Geld erzeugen. Also es kann sich niemand für so viel Geld Lebensmittel leisten, dass solche Maschinen sich lohnen würden in Afrika oder in Indonesien oder sonst wo. Und deswegen, die glauben, die sind jetzt die großen Bauern auf einem riesen Raumschifftrecker und sind fortschrittlicher wie ich. Die Wirklichkeit sieht so aus, dass sie jede Woche ihr Geld an der, oder jeden Monat ihr Geld an der Bank abdrücken müssen, weil sie heutzutage so ein Gespann mit großem Trecker, großer Sämaschine drum und dran, kostet schnell eine 500.000 Euro. Wie in aller Welt soll das wieder finanziert werden über Produkte? Die Produkte sind andererseits nichts wert. Die schmeißen wir in Biogasanlagen und verbrennen die. Schmeißen auf Märkte, wo die Hälfte vergammelt und weggeschmissen wird. Und die stecken 3 Kalorien rein, um 1 Kalorie rauszuholen. Das ist alles ein riesiger Irrtum und wird nur dadurch finanzierbar, dass Strukturpolitik falsch gemacht wird durch EU-Fördermittel und so weiter.
Okay, und wie siehst du denn die Entwicklung gerade? Also denkst du, dass sozusagen die Traktortechnologie irgendwann zu teuer sein wird oder durch steigende Energiepreise in Schwierigkeiten kommen wird und dass da vielleicht sowas wie eine Renaissance des Einsatzes von Pferden in der Landwirtschaft vielleicht kommt? Wie siehst du den aktuellen Moment so?
Ich glaube, aktuell ist es so, die Maschinentechnik geht eher Richtung noch viel größere Maschinen und mehr Hektarzahl schnell zu erledigen. Das geht aber halt nur auf Böden und auf Flächen, die das hergeben. Und das heißt, die ertragsarmen Standorte geben das einfach nicht mehr her. Und die werden zunehmend versteppen und verwüsten. Und die Hochertragsböden werden zunehmend ausgebeutet und ausgelutscht werden und von Treckern plattgefahren werden, per Flurbereinigung begradigt. Und da wird die Natur ausgebeutet und es gibt immer weniger Arten da an den Hochertragsstandorten und die niedrigeren Niederertragsstandorte werden im Prinzip versteppen. Das, was wir tun, ist, da was gegenzusetzen. Und wir entwickeln jetzt einfach wieder Geräte. Das ist ein Markt, der ist zunehmend am Kommen und wird immer größer. Es gibt in Deutschland inzwischen schon 3 oder 4 Firmen, die Vorderwagen bauen. Das ist im Prinzip ein Traktor, wo kein Motor vorne dran ist. Das ist halt dann der 2 PS Hafermotor, da kommen die Pferde vor. Und ein ganz kleiner 15 PS Motor reicht aus, um Zapfwellen anzutreiben für Mähwerke, für Rundballenpressen, für Mischstreuer. Das gibt es alles schon. Und man muss nicht mal einen Motor da drauf haben auf so einem Vorderwagen. Es reicht ein kleiner, also kein Benzinmotor, es reicht ein kleiner Ölhydraulikmotor, den man über eine LKW-Batterie, die man solar lädt, steuern kann. Das machen wir ja aktuell. Und über diese kleine LKW-Batterie hebt man die Anbaugeräte Gruppe, Ecke, Fluch aus und wendet ganz schnell. Und dann lässt man das einfach wieder runter mit einem kleinen Zisch und dann grubbert man los. Und das geht total flott und ist genauso schnell zu handhaben wie mit einem Trecker. Mhm. Persönlich bin ich natürlich auch ein Trecker geprägt und mit einem Geräteträger zu arbeiten, habe ich natürlich auch Bock drauf und fahre den Acker hoch und runter. Aber der steht in direkter Konkurrenz zum Pferd und das geht mit dem Pferd genauso schnell. Und man muss ein bisschen pfiffig sein und sich was zusammenschrauben und was entwickeln und einfach mal ausprobieren. Und das ist toll, wie gut es klappt und wie das Pferd mitdenkt und die Ruhe dabei. Und das Pferd geht zum Ende vom Acker und geht automatisch in die Reihe rein, wo du noch hacken musst. Auch wenn du da vielleicht gar nicht mehr hacken wolltest, aber es denkt eigentlich mit, okay, jetzt ist das dran, dann mache ich das. Und manchmal muss man sagen, halt stopp, du sollst nicht so viel mitdenken, weil ich möchte jetzt da doch weiterarbeiten. Das ist so eine Einheit und das merkt man auch mit dem Pferd, wenn man im Wald arbeitet. Das Pferd geht, wenn es den Stamm gerückt hat und man geht wieder zum Platz, wo die Bäume liegen, geht das Pferd dahin und denkt sich, jetzt nehmen wir den. Und meistens denkt das Pferd richtiger wie du, weil das weiß, wo es am besten lang gehen kann. Und eventuell hast du falsch gedacht, wenn du eigentlich einen anderen Stamm nehmen wolltest. Und das ist total faszinierend. Das Pferd versucht, einen festliegenden Stamm loszuruckeln. Es geht ein bisschen links, ein bisschen rechts und wenn der Stamm sich bewegt, dann zieht es an und zieht den Stamm raus. Und wenn du es so ein bisschen bedrängst und es gerade vom Stamm nimmst und sagst, jetzt zieh, 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 dann denkt es, er schafft es nicht. Ja, man muss ihn auch selbst probieren lassen mal. Und das hatte ich gerade aktuell im Artikel gelesen, fand ich sehr faszinierend und habe dann gemerkt, stimmt, da hat er sogar recht, das ist genauso. Das Pferd versucht es erst so ein bisschen auf seine Weise und die ist manchmal richtiger. Mhm. Und das lernt man im Laufe der Zeit. Im Laufe der Zeit lernt man vom Pferd, was die richtigere Anspannung ist. Mhm. Man muss sein Pferd immer da abholen, wo es gerade ist.
Und das klingt erstmal, also würdest du sagen, dass der Einsatz von Pferde jetzt viel arbeitsaufwendiger ist, so aus Landwirtssicht, als jetzt mit dem Trecker? Oder macht es auch Sinn, sozusagen immer nur kleine Flächen zu bearbeiten? Wo macht der Einsatz von Pferde Sinn?
Die Frage ist halt, das ganze Pferd zu halten. Was kostet das und wie viel Heu braucht man dafür? Wie viel Zeit investiert man da? Aber meiner Ansicht nach, beim halben Hektar fängt es schon an. Man muss dann halt sagen, okay, also Pferde ziehen auch immer auch eine Klientel nach sich. Das heißt, Leute, die unbedingt mit Pferden arbeiten wollen, weil sie Pferde toll finden und Leute, die das nicht als Beruf sehen, wo sie ganz viel Geld für brauchen, sondern die einfach sagen, ich würde da sogar Geld für geben, wenn ich mit Pferden arbeiten dürfte. Und diese ganze Pflegegeschichte und auf Weiden bringen und das Pferd auch mal bewegen, wenn es keine Arbeit hat, ist nicht als Arbeit zu sehen, sondern auch als Freizeitvergnügen, was man hat. Und so passt es dann, wird es auch runder wieder insgesamt. Mhm. Es ist bei uns schon so, dass die Pferde ein Viertel der Zeit zum Vergnügen genutzt werden, zum Reiten. Aber das ist ja nicht immer nur Vergnügen, es ist auch Ausbildung von Mensch und Tier im Miteinander und umso besser funktionieren sie als Team auf dem Acker. Unsere FEJler, die gehen gern 2-3 Mal die Woche eine Stunde reiten, aber die verstehen sich blind auf dem Acker, wenn die zusammenarbeiten. Mhm. Und ein Pferd guckt erstmal, wer kommt denn da an und versucht auch erstmal, ja, es sind ja auch schlaue Pferde. Unser Erik frisst natürlich lieber, als dass er arbeitet. Wenn er nur frisst und es wird nur mit anderen gearbeitet, merkt man, dass er eifersüchtig wird und dass er ganz anders motiviert ist und so sagt, hey, ich gehöre nicht zum alten Eisen, ich kann das doch noch. Und er arbeitet viel besser, wenn er mal eine Weile nicht gearbeitet hat. Wenn er mal eine Weile nur arbeitet, mit neuen Leuten, tut er so, als könnte er das alles nicht und wüsste gar nicht, wo es lang geht. Und dann muss man ihn wieder mal zurücknehmen und sagen, jetzt, komm, jetzt geht aber noch was. Man muss ihn wieder motivieren. Das ist auch ein fauler Hund. Und da steckt natürlich nur der Pferdeführer oder die sich intensiv damit beschäftigen, drin, was er kann und was er nicht kann. Und aber unsere FEJlerinnen jetzt, die einfach auch in Freizeit viel mit denen machen, die verstehen sich blind. Mhm. Wir konnten diesen FEJlerinnen nach 2 Monaten sagen, ach, wir bleiben mal hier auf dem Acker, wir ernten die Kürbisse weiter, spannt die mal an. Und dann haben die beiden FEJlerinnen, beides Abiturientin, gerade 18 Jahre alt, haben alleine die großen Kalbblüter von der Wiese geholt, haben die zusammengespannt, haben die gemeinsam vor die große Kutsche gespannt. Wir müssen dann rückwärts eingepackt werden an den Holm und so. Das ist alles heikel und knifflig. Und eine Viertelstunde später kam die samt Kutsche und samt Gespann über die Straße auf den Acker gefahren, um unsere Kürbisse aufzuladen, ohne dass wir da eingreifen mussten. Und wir merken, was können wir den Personen, mit denen wir umgehen, zutrauen? Wie haben die Zugang zu den Tieren? Und dann lassen wir sie auch gewähren und sie lernen immer mehr. Ja.
Cool. Sag uns doch ganz kurz, wie viel Prozent der Arbeit, denkst du, macht ihr mit den Pferden, wie viel mit Traktor noch?
Ja, da kommt ja auch noch die Arbeit Hand dabei, jetzt selber hacken und so weiter. Ja. Aber die Arbeit, die wir mit dem Traktor machen könnten, alternativ, wo nur die Alternative ist, Pferd oder Traktor, da würde ich sagen, wir arbeiten zu 80-85% mit dem Pferd. Und 15-20% mit dem Traktor. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie feucht, wie nass ist das und wie geraten wir in Stress, ob wir gerade einen Hektar grubern müssen, aber gleichzeitig auch in vielen Sachen im Unkraut mit Pferd oder von Hand drin stehen und wo wir sagen, haben wir jetzt echt gerade keine Zeit und wenn ich das mit dem Trecker mache, dann dauert das jetzt eine Viertelstunde, habe ich den Hektar da irgendwie um und oder Viertel oder halbe Stunde. Und das wird dann halt mit dem Pferd halt 2 Stunden dauern und dann sagt man, nee, ach, bis ich die jetzt von der Weide geholt habe, angespannt habe und das Gerät steht noch irgendwo im Unkraut eingewachsen herum, schlimmstenfalls, dann greife ich dann doch zum Traktor. Aber aktuell sind wir durch Praktikanten, Mitarbeiter sehr gut aufgestellt, dass wir die Pferde sehr viel einsetzen können und genug Zeit dafür da ist.
Und wenn man jetzt mit Kleintraktoren arbeitet oder mit Pferd in Bezug jetzt auf Bodenverdichtung zum Beispiel, gibt es da einen Unterschied oder ist es doch vergleichbar am Ende?
Also das Gewicht spielt nicht unbedingt so eine Rolle. Was eine Rolle spielt auch, ist eben die Vibrationen des Motors. Weil das wirkt wie eine Rüttelplatte und der Boden verdichtet sich in der Tiefe. Da käme erstmal gar nicht auf die Idee, dass bei so einem kleinen Trecker eine Verdichtung da wäre. Aber das rüttelt sich so konisch immer weiter runter in Tiefen, wo man maschinell nicht mehr reinkommt. Und das spielt da schon eine Rolle. Also auch leichte Trecker können ganz schön den Boden verdichten. Und dieser Irrglaube mit breiten Reifen könnte man da noch mehr gegenhalten. Das stimmt einfach nicht. Denn desto breiter die Reifen, man braucht ja nur mal so ein Dreieck drunter zeichnen, desto tiefer geht die Verdichtung in den Boden hinein. Und die Förster sagen das immer, ja, wenn ich jetzt vom Pferdehof angucke, euer Pferd, das verdichtet ja pro Quadratzentimeter viel mehr als so ein Harvester-Trecker, den wir da haben. Ja, dann sage ich immer, dein Harvester, wenn der 600 Meter breite Reifen hätte, dann würde er nur noch über dem Boden schweben. Du kannst dir das errechnen, desto breiter die Reifen, desto weniger Gewicht. Also bei 600 Meter breiten Reifen wärst du so weit, dass er nur noch über dem Boden schwebt. Dann ist er so leicht. Da gucken die einen nur noch fragend an. Und eigentlich ist das alles klar, was das bedeutet. Ja.
Okay, super. Vielleicht noch ein bisschen, ich glaube, gestern hast du mir noch ein bisschen was gesagt in Bezug auf Energiekrise und Erdölkrise. Du fandest das, sich quasi 2 Tendenzen eventuell da zusammenfinden würden. Ah, gut.
Ja, habe ich das? Ja, natürlich, also das sieht man ja, dass das Erdöl immer weniger wird und dass die Maschinen immer größer werden, die natürlich unglaubliche Mengen an Diesel verbrauchen. Und heutzutage die großen Trecker, die haben 6.000 Liter Öltank. Wenn ich bei uns über Verdichtung rede, dann habe ich das Pferd, das wiegt 1.000 Kilo, dann habe ich den ganz kleinen Trecker für die Pflanzmaschine, weil das bräuchte einen Kriechkrank, das kann das Pferd nicht. Der hat 750 Kilo, der ist sogar leichter wie das große Pferd. Und dann habe ich unseren Fendt-Geräteträger, der wiegt vielleicht 5 Tonnen. Die großen Trecker heutzutage haben Tanks, die alleine 6 Tonnen da drin haben. Ich finde das schon verrückt. Und der Sprit wird immer weniger und machen wir uns nichts vor. Der letzte Liter Sprit, der wird nicht im Traktor irgendwo verfahren, um irgendwie Brot oder menschliche Ernährung zu sichern, sondern wird irgendein Ölscheich in seinen Bentley oder Ferrari durch die Gegend heizen. Da ist lange vorher für Landwirtschaft kein Sprit mehr da und auch nicht mehr bezahlbar. Und das Pferd ist nachhaltig, das frisst das Gras und es bewegt sich auf dem Boden und es kackt hinten was wieder raus, was wir als Dünger brauchen. Und es ist kompostierbar und neuerdings sogar essbar in vielen Bereichen, auch wird ja langsam wieder verbreitet, Lasagne und so weiter. die Möglichkeit besteht ja. Ich meine, warum sollen wir die treu blickende Kuh schlachten und das Pferd nicht? Natürlich, wenn man dann mit einem Arbeitskollegen groß wächst und das als Team sieht, fällt mir schwer der Gedanke, aber kann man machen. Und ein Trecker schmeckt nicht so gut, glaube ich. Auch das Altöl und so weiter, was aus den Filtern kommt, das sind schon üble Schadstoffe. Und so gesehen ist das Pferd natürlich eine Sache der Zukunft. Das ist nachhaltig und ernährt sich einfach von nachwachsenden Rohstoffen. Und das ist für mich, da geht es irgendwann hin. Nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre. Und es muss nicht unbedingt 50.000 Jahre dauern, aber vielleicht sind wir dann in 20 Jahren schon viel weiter. Vor ungefähr 30 Jahren hat Charlie Pinney die Vorderwagentechnik bei den Amish-People in Amerika entdeckt. Charlie Pinney aus England. Der hat dann über IGZ-Kontakte selber Vorderwagen entwickelt, nach Deutschland verkauft. Und dann ist Kurt Orndorff gekommen und hat die erste Kurt Orndorffs Ideenschmiede Hisco, die ersten Hisco-Vorderwagen in Deutschland produziert. Inzwischen gibt es halt 3-4 Vorderwagenproduzenten, die sowas wieder machen. Und ja, da geht die Zukunft einfach hin. Alle 2 Jahre gibt es die Pferde stark. Da werden innovative Pferdeprodukte auch ausgezeichnet mit Preisen. Und jedes Mal, wenn man da hingeht, ist es wieder, wundert man sich wieder, was da wieder alles erfunden wurde. Das ist unglaublich, was für tolle Sachen es da gibt. Und unter Kollegen hilft man und unterstützt man sich immer wieder. Und es ist doch ganz, ganz viel möglich und denkbar mit Pferden, was man weitermachen kann.
Soweit Jürgen von der Solidarischen Landwirtschaft in Kassel, von dem Projekt in Escherode über die Pferde in der Landwirtschaft und das Potenzial, das Pferde für die Landwirtschaft auch im 21. Jahrhundert bergen, beziehungsweise vielleicht gerade im 21. Jahrhundert. Ja, bevor wir jetzt dann hoffentlich endgültig zu unserer Berichterstattung über das Sommercamp, das Protestcamp gegen die Hühnchenmastanlage in Wietze in Niedersachsen kommen, spielen wir noch einen Song, der auch vom David Rovics Album von Everything Can Change kommt. Der Song heißt Pipeline und ist auch irgendwie tödlich aktuell. Wir erinnern uns alle an diesen Ölzug, der in Kanada in dieses kleine Dorf, in dieses kleine Städtchen gerast ist und dort fast 50 Menschen das Leben gekostet hat. Dieser Ölzug ist explodiert, als er aus den Gleisen sprang. Schweröl explodiert eigentlich nicht. Schweröl ist leicht zwar entflammbar, aber es explodiert nicht. Dieser Öltanker, also Ölzug ist explodiert, weil sich chemische Stoffe, Reststoffe des Fracking darin befunden haben. Und das ist alles völlig unkontrolliert. Im Moment reisen tausende Züge, Tanklastzüge durch die USA und bringen das Schweröl zu den Raffinerien. Und ja, klar, Pipeline verhindern macht natürlich Sinn, aber diese Tanklaster sind tatsächlich rollende Zeitbomben. Und wie viele Experten innerhalb der Bahnbehörden in den USA und Kanada schon gesagt haben, das Problem ist bekannt, die Züge müssen reformiert werden, es gibt Systeme, die solche Unfälle vermeiden können. Es kostet leider einfach zu viel Geld. Pipeline von David Rovics.
As soon as they started drilling for oil, they started building pipelines on the seabed through the forests and across the border lines. As soon as they started laying the pipe, they said, we'll do this safely. There will never be an accident. We can do this carefully. But the sands shift, the ice melts, disasters are routine. Point out their record of destruction, and they'll say their hands are clean. Point out their woeful deeds, and they'll consult their banker and say it's safer to use a pipeline than an oil tanker. So now they want to see how far their madness it can go. A pipeline from the tar sands to the Gulf of Mexico. A pipeline from the tar sands to the Gulf of Mexico. The tar sands line the north beneath Alberta's ground. As the price of oil rises, the oil men have found. Now there's profit to be made in a madman's dream by drilling deep beneath earth, blasting it with steam, bulldozing the land, melting what's inside, a record of extinction 1,000 miles wide. But laying waste to the northern plains is evidently not enough. The capitalists need markets where they can sell this toxic stuff. So across the farms and prairies, the oil now must flow. A pipeline from the tar sands to the Gulf of Mexico. A pipeline from the tar sands to the Gulf of Mexico. Governors oppose it, and every native band. Ranchers don't want it passing through their land. Union leaders have denounced it, as have the rank and file. The president delayed it for just a little while. They say you can't stop progress. I hope that isn't true, 'cause if we mine the tar sands, if we let the pipeline through, it will be a pipeline to oblivion, a pipeline to the end, a pipeline to a future with nothing round the bend, a pipeline to a future that I hope we'll never know. A pipeline from the tar sands to the Gulf of Mexico. A pipeline from the tar sands to the Gulf of Mexico. Pipeline from the tar sands to the Gulf of Mexico.
Endlich haben wir es geschafft, jemanden zu erreichen über das Sommercamp in Wietze. Wir haben das Sommercamp vom 29. August bis zum 1. September. Wir sind jetzt verbunden mit Astrid von Campact. Hallo.
Hallo.
Genau, wir hatten eigentlich versucht, mit jemandem von meiner Landwirtschaft zu sprechen, einem Träger des Protests, aber Campact ist da auch groß involviert. Vielleicht als erste Frage direkt an dich, Astrid. Wieso findet denn dieses Camp in Wietze statt? Was gibt es denn dort, wogegen es sich lohnt, zu protestieren?
Ja, in Wietze steht der größte Hühnerschlachthof Europas. Da werden, also können bis zu 430.000 Hühner am Tag geschlachtet werden. Das sind 7 Hühner pro Sekunde. Und diese unglaubliche Zahl kann man sich kaum vorstellen, aber in Wietze ist das Realität. Die Agrarindustrie ist da also direkt sichtbar. Und deswegen wollen wir zu diesem Ort gehen und sichtbar machen, wie groß der Protest gegen die Agrarindustrie jetzt in Deutschland schon geworden ist. Und deswegen mit tausenden Menschen diesen Schlachthof umzingeln.
Und dieser Schlachthof ist noch nicht wirklich alt. Also ich kann mich noch an Bauplatzbesetzungen erinnern. Kannst du kurz erzählen, wie sich das bisher entwickelt hat?
Ja, genau. Also es gab große Proteste gegen den Schlachthof. Es gab eine Besetzung. Es gab in der Bevölkerung auch große Debatten. Der Schlachthof wurde trotzdem gebaut und ist jetzt seit 2011 in Betrieb. Und er ist jetzt noch nicht ganz ausgelastet, sondern nur zur Hälfte. Und es sollen jetzt in der nächsten Zeit auch noch weitere Ställe, zwar bis zu 200 neue Ställe noch gebaut werden, um dann eben immer genügend Hühnchen anzukarren, die dann dort geschlachtet werden können. Und der Widerstand ist aber ungebrochen. Es gibt eine Bürgerinitiative dort mit mehreren hundert Mitgliedern, die auch sehr aktiv sind und versuchen immer noch gegen neue Ställe und für eine andere Landwirtschaftspolitik dort aktiv zu sein vor Ort.
Also das sind ja so ein bisschen zwei Elemente. Ich denke, da sind sicherlich auch einige Leute dabei, die mit einem Problem tatsächlich haben mit dem Töten von Tieren. Dann gibt es wahrscheinlich die Leute, die Probleme haben mit dem Ausmaß der Fabrik. Aber ist es denn so, dass jetzt diese Ställe direkt für diesen Schlachthof gebaut werden? Also auch von den Menschen, Firmen, die den Schlachthof
machen? Ja, genau. Also das ist halt eine Firma, in dem Falle Rotkötter. Und das ist ein Rotkötter-Schlachthof. Und dafür werden dann auch Rotkötter-Ställe gebaut sozusagen. Die Bauern, die dann dort das Mastvieh heranzüchten, die sind dann unter Vertrag bei Rotkötter und liefern.
Und vielleicht kommen wir jetzt mal zu der Aktion. Es ist ein Sommercamp, das 3 Tage lang dauert. Wie habt ihr das so euch zeitlich vorgestellt? Was passiert während diesen 3 Tagen?
Ja, es gibt jede Menge Workshops. Es ist auch so ein Mitmachcamp. Es sind alle aufgerufen, was beizutragen und mitzuhelfen auf dem Camp. Es haben sich schon über 100 Leute angemeldet, die kommen wollen. Und letztendlich geht es da um einen Austausch, um das Thema Landwirtschaft, um das Thema Essen. Es gibt eine Disco-Soup, eine gemeinsame Kochaktion, Tanzen, Musik und jede Menge Möglichkeiten, sich mal mit Gleichgesinnten zu treffen und sich auszutauschen.
Es sind ja auch zahlreiche Workshops vorbereitet. Hast du da vielleicht jetzt schon deinen Favoriten rausgepickt oder kannst du uns da ein paar Highlights nennen?
Oh, ich bin da nicht, ich bin da nicht direkt in die Programmplanung involviert. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Okay, ja, passt.
Was auf jeden Fall interessant wird, ist am Samstagvormittag. Da ist nämlich noch ein agrarpolitisches Bauernfrühstück. Da werden mehrere Bauern aus der Region dabei sein und sogar der Landwirtschaftsminister, der neue aus Niedersachsen, der Christian Meyer von den Grünen. Und die werden sich dort eine Debatte liefern mit den Camp-Teilnehmern. Das wird bestimmt auch interessant. Und danach geht es dann ab zur Menschenkette.
Zur Menschenkette? Ist Menschenkette gleich Demo oder sind das zwei unterschiedliche Aktionen?
Das ist eigentlich die gleiche Aktion. Also es startet dann eine Kundgebung am Samstag um 13 Uhr und von dort, von der Kundgebung, ziehen die Leute in einem großen Demozug direkt vor den Schlachthof und dann umzingeln wir den gesamten Schlachthof mit einer Menschenkette.
Wir haben jetzt schon gehört, also du bist ja wie gesagt von Campact. Wir wollten mit jemandem von der Kampagne Meine Landwirtschaft sprechen. Was für Akteure tragen denn diesen Protest noch? Wer ist daran beteiligt?
Ja, das ist ein ganz großes, breites Bündnis von Organisationen. Da sind Bauernorganisationen dabei, wie die ABL, das Agrarbündnis Niedersachsen. Dann Organisationen, die direkt versuchen, was gegen diese Massentierhaltungsstelle zu machen, wie zum Beispiel Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Dann sind auch Umweltorganisationen dabei, wie der BUND oder Tierrechtsorganisationen wie Profi. Ja, genau.
Und was sind jetzt bisher so die konkreten Forderungen? Ich meine, darüber werdet ihr sicherlich auch noch sprechen, aber geht es mehr darum, jetzt wieder die Reform der EU-Subventionen ist ja mittlerweile schon eigentlich durch, muss nur noch bestätigt werden im Parlament. Aber was sind so die konkreten Forderungen? Soll dieser eine Schlachthof jetzt einfach geschlossen werden oder soll es bessere Tierschutzbestimmungen geben oder was ist der springende Punkt im Moment?
Es geht wirklich über den einen Schlachthof hinaus. Also es geht uns darum, dass dieser Schlachthof, der größte Europas, ein Symbol ist für eine verfehlte Landwirtschaftspolitik. Und wir rufen die Bundesregierung auf, diese Politik zu ändern und da halt dann verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, dass der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung minimiert wird, dass auch die Arbeitsverhältnisse in der Agrarindustrie Standards entsprechen müssen, die sich im Moment nicht tun, dass es gesundes und faires regionales Essen geben muss für alle und dass auch Gentechnik nicht in den Lebens- und Futtermitteln drin sein soll.
Okay,
mindestens eine Kennzeichnung oder halt ein Gleichungsverbot. Also da gibt es auch dann natürlich ein Spektrum, was die einzelnen Organisationen dann fordern. Aber das, worauf wir uns im Bündnis geeinigt haben, sind eben so allgemeine Forderungen, die eine neue Bundesregierung umsetzen könnte, direkt eine andere Agrarpolitik zu machen. Und das ist der Ansatzpunkt dieses großen Bündnisses, was dort am Samstag demonstrieren wird.
Wer sich mit diesen Forderungen schon identifizieren kann oder zumindest Interesse an diesen Forderungen hat, kann sich auf www.wir-haben-s-satt.de mehr Informationen zum Camp holen und findet dort auch Anfahrt und so weiter. Ich sag mal vielen Dank an Astrid für das Interview und viel Glück, viel Spaß und auch Sonnenschein für das Camp.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
Und wir machen hier weiter bei Radio Dreieckland mit dem Song Everything Can Change. Alles kann sich verändern, sogar hoffentlich die industrielle Landwirtschaft. Danach haben wir noch Zeit für einen kurzen Ausschnitt aus dem schon angedeuteten Interview über die Mehrsprachigkeit bei den Reclaim the Fields Camps.
1, 2, 3, 4. First you have to have a problem. That part isn't hard. The second step is everybody realizing they're like you. They're holding the same card. Step three is finding there's a tactic when everyone believes it could be true. That if all the people work collectively, there just might be something we can do and everything can change. So quick. Businessmen and TV sets will try hard to make sure it isn't so. You don't have a problem. If you do, it's not the same problem. And if it is, well, there's just nowhere you can go. But that many times the history is rich, though we easily forget how a meme can take hold and grab you, how it can spread out like a net, and everything can change. So say we are lost or we're dreaming, or they'll make a dream for us. They'll try to come up with a good story about why we belong at the back of the bus, about why we belong in this position, about how we don't know what we meant, about how there most certainly isn't any such thing as the 99%, but everything can change. So quick. Everything can change so quick.
Alle, die schon einmal auf internationalen Kongressen, Aktionscamp oder Seminaren waren, kennen die Problematik.
Nicht alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen sprechen eine gemeinsame Sprache. Meistens verständigen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann auf Englisch als Diskussionssprache. Diese Entscheidung liegt nahe, weil laut einer Eurostat-Studie aus dem Jahr 2006 jeder zweite Europäer bzw. jede zweite Europäerin Englisch als Mutter- oder Fremdsprache spricht. Diejenigen, die Englisch in der Schule gelernt haben, können sich logischerweise meist nicht ganz so gut und elegant und pointiert ausdrücken als MuttersprachlerInnen oder Menschen, die Möglichkeit hatten, eine gewisse Zeit in einem englischsprachigen Land zu leben. Diese Ungleichheit und auch fehlendes Selbstvertrauen hemmt die Akteure in Diskussionen. Ganz zu schweigen von den Menschen, die von einer solchen Veranstaltung von vornherein ausgeschlossen werden, weil sie überhaupt kein Englisch verstehen oder sprechen. Gerade den sozialen Bewegungen fehlt es an finanziellen Ressourcen, um Dolmetscher oder Dolmetscherinnen zu engagieren und sich entsprechende Techniken zu leihen für Übersetzungen. Malte vom europaweiten Netzwerk Reclaim the Fields erklärt uns, wie die Bewegung sich diesem Problem stellt.
Da gibt es halt so Ansätze, dass man über Radiofrequenzen kleinräumig simultan dolmetscht, also das, was gesprochen wird von einer Person bei einem Treffen oder einem Camp, halt direkt übersetzt wird, simultan halt. Und das ist dann natürlich viel günstiger, weil dafür brauchst einen Transmitter und halt Radios, über die Leute das dann empfangen können.
Die Technik übersetzt natürlich von selbst noch keine Sprache. Wie das Reclaim the Fields Netzwerk an Dolmetscher und Dolmetscherinnen kommt, erklärt uns deshalb Katrin.
Die meisten Menschen, die dann Übersetzung oder Dolmetschen anbieten, kommen, die sind einfach aus der Gruppe von den Leuten selbst, die einfach am Camp teilnehmen. Also einfach irgendwelche Menschen, die Lust haben, das zu tun und sich das zutrauen und eben zwei Sprachen mindestens relativ gut beherrschen, verstehen und sprechen können. Genau, und ansonsten versuchen wir so Sprachstudierende irgendwie zu kontaktieren über die Unis, halt zu schauen, ob es da Leute gibt, die irgendwie vielleicht eine praktische Erfahrung einsammeln wollen und dafür nicht keinen Lohn bekommen müssen, ob es da irgendwie noch Ressourcen gibt. Aber sonst ist es einfach auf freiwilliger Basis und hängt immer sehr davon ab, wer gerade beim Camp da ist und Lust und Zeit und Kapazitäten hat.
Für viele Teilnehmende des Reclaim the Fields Camp ist dieser kritische Blick auf die verwendeten Sprachen neu. Was für Erfahrungen die Bewegung bisher mit ihrem Übersetzungskonzept gehabt hat, erklärt uns Katrin.
Also mein Eindruck ist schon, dass es ganz wichtig ist, am Anfang eben also dem Raum und Zeit zu geben, das zu erklären, warum das wichtig ist und warum wir das so praktizieren wollen, damit Menschen eben überhaupt diese Bedürfnisse äußern und sich trauen, das auch in Anspruch zu nehmen und damit es eben nicht als irgendeine Last für die Gruppe gesehen wird, sondern dass wir dann tatsächlich sagen, ich spreche jetzt hier Schwedisch oder ich spreche jetzt hier Serbokroatisch und es ist auch okay, dass ich das mache und es ist irgendwie gewollt, dass ich das mache. Also ich glaube schon, da braucht es sozusagen also jetzt nicht so eine paternalistische Ermutigung oder so, sondern einfach so das einfach ganz transparent darüber sprechen, wie das ist mit den Sprachen und wie das ist mit den Hierarchien und dass wir eben jetzt hier gemeinsam versuchen, das aufzubrechen.
Was ein solches Übersetzungskonzept für die Planung eines Camps bedeutet, erklärt uns Malte.
Also wenn du halt drei oder vier Sprachen hast und gleichzeitig halt mehrere Workshops in diesen drei bis vier Sprachen stattfinden sollen, sagen wir einfach mal drei Workshops, dann brauchst du pro Workshop eigentlich zwei Personen pro Sprache. Also das wäre dann pro Workshop bräuchtest du 6 bis 8 Personen und insgesamt bräuchtest du dann halt 18 bis 24. Und es ist natürlich auch super, wenn die Leute nicht den ganzen Tag durchdolmetschen müssen. Also man merkt, es ist einfach, man braucht einfach relativ viele Ressourcen und das ist illusorisch so. Also so gut können wir das leider nicht organisieren, das müssen wir einfach so sagen. Und es wird halt, also es ist halt einfach in so aktivistischen oder ja Graswurzelnetzwerken einfach oft so, dass Leute auch dann ziemlich viel dolmetschen und einfach auch das ein bisschen, also meiner Meinung nach auch ein bisschen eine Überforderung ist. Und ich glaube, da braucht es einfach auch noch mehr Erfahrung und so. Und ich glaube, das wird sich vielleicht auch ändern, wenn das mehr gemacht wird.
Und ich verabschiede mich hier vom Logbuch Solawi.